Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Kaya Azayan, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit unserem Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Kaya Azayan.
Herr Fromme, Sie waren am vergangenen Montag und Dienstag in München und haben dort eine Fachkonferenz der Süddeutschen Zeitung moderiert, und zwar zum Thema künstliche Intelligenz und Data Analytics in der Versicherung. Was war denn Ihr persönliches Highlight der Veranstaltung?
Oh, das ist jetzt schwer. Ich glaube, dass das so übergreifende Highlight war, dass unheimlich viel passiert und gleichzeitig eine neue Art Realismus eingezogen ist in die Unternehmen. Dass man da, wir haben das ja auch ein bisschen provokativ genannt, echter Fortschritt oder Wunderheilung, dass die KI da nicht auf einmal alles ändert, aber tatsächlich ganz wichtig ist. Und ja, und dass man auch drüber nachdenken muss, wo sie sinnvoll eingesetzt werden kann und wo auch nicht. Es war also eine gute Tagung deswegen, weil da waren viele Pro. Erstmal passiert unglaublich viel, was man auch selbst wir nicht mitkriegen. Und schließlich ist da eine neue Art von Realismus eingezogen, die ich sehr schätze.
Ja, was ich oft dann den Artikeln entnehmen konnte und auch dem Teil, den ich mitverfolgt habe, der Anveranstaltung, war der, dass ja Versicherer vor allem darin einen Wettbewerbsvorteil sehen in dem Einsatz von KI und diesen auch irgendwie nutzen wollen. Wolfgang Hauner von der Allianz, der hat da in dem Zusammenhang Ping An ins Spiel gebracht, und das ist ja der größte Versicherer der Welt nach Börsenwert, und das habe einen einfachen Grund, nämlich dass Ping An Daten in einem Ausmaß nutzt, wie es in Europa gar nicht möglich wäre.
Sagt er, ja.
Sagt er. Ich meine, ist ja auch irgendwie so. Trotzdem wird Ping An sehr oft als Vorbild genannt und irgendwie versuchen ja Versicherer ein Stück weit diesem Streben danach so zu sein wie Ping An. Aber ich frage mich, ob das nicht ein bisschen ein unrealistisches Vorbild ist, weil Ping An nun mal in China aktiv ist und China ja ganz anders reguliert wird und ganz andere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hat als jetzt hier in Deutschland oder in Europa.
Da ist was dran. Also Ping An ist ja auch mehr als ein Versicherer. Es ist ja auch eine große Gesundheitsorganisation. Ping An hängt mit vielen Online-Versendern zusammen, wo da auch viel Versicherung in diese Versandgeschichten geht. Ja, aber tatsächlich, aber trotzdem ist es so, dass man sich auch ein bisschen, gerade in Deutschland, hinter dem Argument Datenschutz versteckt. Weil es ginge viel mehr und es muss auch nicht alles auf den Kunden runtergebrochen werden, mit den Daten so zu arbeiten, dass man große Trends erkennt, anonymisiert diese Daten verwenden. Allein das würde schon in vielen Bereichen sehr helfen. Also es ist ja nicht so nötig, dass ich weiß, dass Herbert Fromme so und so oft zu schnell fährt oder sowas, sondern dass ich weiß, dass 15% der Autofahrer regelmäßig zu schnell fahren. Sowas zum Beispiel. Und wenn ich daraus Konsequenzen ziehe, vielleicht das noch über Autotypen bringen kann, dann kann ich da ja andere Konsequenzen rausziehen, als wenn ich das gar nicht weiß.
Das stimmt. Ich meine, im Underwriting wird es ja auch schon teilweise genutzt, KI. Alles noch, würde ich behaupten, eher auf einem niedrigeren Niveau. Vielleicht, weil man Angst hat, dass die KI falsche Entscheidungen trifft. Aber vielleicht auch ein Stück weit aus Angst, den Job zu verlieren. Denn das fand ich nämlich auch eine interessante Aussage von einem Herrn, Cenk Tavakoglu, Chef des Insurtechs Lumnion, der ja meinte, dass Versicherungsmathematiker in manchen Bereichen bald von KI ersetzt werden könnten.
Ja, aber er hat auch gesagt, dass man sie alle braucht.
Ach so.
Also in anderen das Bereichen dann.
Ja. Nicht den Text entnehmen kann.
Nein, also es ist schon so, dass für die das Hardcore-Underwriting, da wird man weniger Leute brauchen, da kann die Maschine viele Sachen vorgeben. Also der Frederik Wohl von Markell hat ja auch gesagt, dass seiner Ansicht nach 95% der Informationen, die dafür verwendet werden müssen, maschinell zusammengesucht werden können und auch durch künstliche Intelligenz ordentlich verknüpft werden können. Aber für die 5% braucht man dann doch noch Menschen, das ist schon so. Und da hast du auch wenig Aussichten, das jemals ersetzen zu können durch Maschinen.
Aber wird es dann nicht dazu führen, dass es weniger Versicherungsmathematiker braucht?
Ja, vielleicht kann man die, also er hatte irgendwie eingewandt, dass man die für andere, für neue Produktentwicklungen und sowas verwenden kann. Das ist wahrscheinlich auch was dran.
Ja, und er hat ja eigentlich auch gesagt, dass es nicht weniger Aktuare braucht, sondern bessere, was ich wiederum auch eine interessante Aussage fand, weil es irgendwie so durchklang, als wären die jetzigen nicht gut genug. Aber das ist vielleicht auch meine persönliche Deutung.
Ich glaube, was er meint, ist, dass die zu wenig ausgebildet sind, mit den Daten so umzugehen und zusammen mit der KI zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, das, was er meinte. Ich meine, wir hatten ja viel Erfahrung da und große Namen, ne? Wir hatten Angelika Ciliak von Amazon da, die, was ich gar nicht wusste, als Amazon Web Services ganz viele Projekte unterwegs haben, wo sie auch mit Versicherern zusammen so Datenanalysen fahren. Wir hatten Google da, wir hatten natürlich die großen Tech-Unternehmen alle da auch als Redner. Das war schon eine spannende, und Allianz haben sie schon gesagt, war eine spannende Geschichte.
Und auch aus der Immobilienbranche.
Ja, da hat jemand erklärt, wie die KI bei ihnen genutzt wird, um für Immobilienunternehmen den ökologischen Fußabtritt und damit auch die Erfüllung der Vorschriften, die Gebäudebesitzer haben, jetzt was Wärmedämmung und sowas angeht. Das machen die mit Hilfe einer KI.
KI hat aber nicht nur Vorteile, das wissen wir alle, das wurde auch detailliert und ausgiebig auf dieser Veranstaltung diskutiert, denn KI kann diskriminierend sein. Das mögen manche Menschen nicht glauben und denken, KI ist so neutral, ist ja eine Technologie. Nee, sie wird halt mit Daten gefüttert, sie wird von Menschen programmiert, die bestimmte Ansichten haben. Dementsprechend kann sie auch diskriminierend sein. Und um da einen rechtlichen Rahmen zu finden, will ja die EU bald eine Verordnung auf den Weg bringen, die den Einsatz von KI regulieren soll. Die soll dann für alle Branchen gelten, die KI nutzen. Da hat jetzt die Petra Hilkemer, die ja auch eine Rednerin war am Vorabend, Montag, berechtigterweise Bedenken geäußert und gesagt, man muss auch schauen, wie Versicherer denn mit KI umgehen, wo sie sie einsetzen und auch die Besonderheiten dieser Branche berücksichtigen. Was halten Sie denn von diesem horizontalen Ansatz, den jetzt die EU verfolgt mit ihrem AI-Act?
Ja, der horizontale Ansatz hat seine Berechtigung darin, dass du natürlich, wenn du bestimmte Algorithmen hast, die kannst du ja in ganz vielen Bereichen dann einsetzen. Das ist gar keine Frage. Und deswegen, also ein ähnlicher Algorithmus kann in der Immobilienwirtschaft wirken, aber auch in ganz anderen Branchen, im Autoverleih oder sowas. Deswegen dann eine allgemeine und generelle Aufsicht einzuführen, finde ich nicht schlecht. Aber wenn da die Besonderheiten der einzelnen Branchen gar nicht berücksichtigt werden, hat man da ein Problem.
Ja, vor allem bestünde denn nicht auch irgendwie die Gefahr der Schlupflöcher oder grauen Zonen, wo man dann nicht weiß, verstößt das schon gegen irgendeine Richtlinie?
Ja gut, aber da, also prinzipiell hat die Aufsicht ja, kann ja bei Missbrauch einschreiten. Da braucht es gar kein besonderes Gesetz für. Was ich glaube, was das Zentrale bei diesen Gesetzen ist und warum man sie auch wirklich braucht, ist, dass da Transparenz eingeführt wird. Also dass man in eine Situation kommt, wo sowohl Behörden, also vor allem Aufsichtsbehörden, aber auch Kunden halbwegs nachvollziehen können, warum jetzt ein bestimmter Antrag abgelehnt wurde oder warum der Preis so und so festgesetzt wurde. Nicht die genaue Kalkulation, aber dass man weiß, wie eine solche Maschine welches Risiko eingeschätzt hat dafür. Und da muss eine Grundtransparenz herrschen. Und wenn die nicht da ist, dann ist es ganz schwer. Das Problem ist aber, dass bei vielen Versicherern zum Beispiel, wenn die KI eingesetzt wird, die ja selbst lernt, ist das nach einer relativ kurzen Zeit schon keiner mehr genau weiß, wie denn diese Regeln aufgestellt worden sind, die die jetzt verwendet. Wie ist sie darauf gekommen, die KI, dass dieses Risiko nicht angenommen wird und jenes angenommen wird? Also, das ist, glaube ich, das größte Problem, dass die Algorithmen dann irgendwann vom Menschen nicht, weil die KI ja selbst lernt ist, nachvollzogen werden können.
Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, vielleicht könnte ja KI sogar zu weniger Diskriminierung führen, weil das eben so streng und erklärbar auch sein. Also es muss erklärbar sein und man muss jede Entscheidung nachvollziehbar darlegen können. Und wenn jetzt so ein Mensch eine Entscheidung trifft, ich denke da direkt an damals, als es bei einem, ich weiß nicht mehr welcher Versicherer es war, aber ich glaube vielleicht sogar es waren mehrere, als es da hieß, dass eine Zeit lang türkischstämmige Menschen oder türkisch klingende Namen aussortiert wurden, nicht versichert wurden oder aus anderen, aus osteuropäischen Ländern, dass sowas dann eben nicht passieren kann, weil eben nicht ein Mensch am Werk ist, der ein bestimmtes Gedankengut hat.
Ja gut, ich meine, das mit den drei Üs kann man auch maschinell machen. Drei Ü im Nachnamen.
Ja, stimmt, aber das muss man dann ja auch erklären irgendwie. Und,
ja, also das wird man sehen. Ich glaube nicht, dass die KI aus Versicherern bessere Unternehmen macht und aus Menschen bessere Menschen. Das ist ein Hilfsmittel. Und das Wesentliche, worum es wirklich da, also sie kann unglaublich Kosten sparen, sie kann wirklich sehr effektiv sein und alles viel schneller machen, auch die Schadenbeurteilung und die Schadenabwicklung, alles das nutzt Kunden und Versicherern. Und sie kann aber auch zum Beispiel eingesetzt werden, um zu berechnen, welche Kunden, wenn man so ihr Lebensalter, ihre Dauer und so weiter, wie sie bei langem Unternehmen sind, welche Kunden wahrscheinlich nicht kündigen werden, wenn man ihre Preise um 10% erhöht. Mhm. Und dann bei diesen Kunden die Preise um 10% zu erhöhen und bei allen anderen nicht. Das kann man auch machen. Das ist ja dann auch eine Form der Diskriminierung, um die es dann geht. Ne?
Aber das darf man natürlich nicht machen. Und
Das darf man.
Ja, ja. Aber was ist dann die, also wie will man das denn vor der Aufsicht verantworten, dass man jetzt die Preise für eine bestimmte Gruppe erhöht, nur weil sie eine größere Toleranzgrenze hat?
Ja gut, wenn man das rechtfertigen muss, aber es ist erstmal rechtlich nicht verboten. Okay. Die Engländer haben es verboten, solche Sachen. Hm. Bei uns ist das erstmal nicht verboten. Sie dürfen ja auch für ganz neue Kunden viel niedrigere Preise nehmen, was die anderen Kunden ja auch diskriminiert, ne?
Stimmt. Nur denken, ja, Ich habe da jetzt nur an den positiven Aspekt für den Neukunden gesagt, der dann, weil der wird ja nicht schlechter gestellt, aber klar, der Bestandskunde schon, der die gleichen Bedingungen sozusagen hat.
Genau.
Noch ein weiterer Punkt, der ja auch eine Rolle spielt beim Thema KI-Nutzung, Geld. Da haben auch einige auf der Veranstaltung gesagt, es muss mehr Geld in die Hand genommen werden. In den USA und auch anderen Ländern wird viel mehr Geld in Technologie, in neue Technologien gesteckt und dieser technologische Fortschritt auch viel stärker finanziell vorangetrieben. In Deutschland passiere das noch nicht in dem gleichen Umfang. Das kann ich jetzt bei kleinen Versicherern verstehen. Die haben vielleicht nicht so viel Budget. Aber bei den großen würde ich es nicht verstehen. Sie haben jetzt aber auch eingangs schon erwähnt, dass ja viel passiert, was wir nicht mitbekommen.
Ja, das Problem ist, die Großen haben natürlich alle haben Kostendruck. Und wenn du Altsysteme hast und diese Altsysteme den größten Teil deines IT-Budgets auffressen, 60-70%, sie einfach am Laufen zu erhalten, das ist das Hauptproblem. Dann bleibt vergleichsweise wenig für die Neuinvestitionen, wenn man denn sagt, wir können im Budget nicht höher gehen. Also viele haben so 3,5 oder 4%, manche auch 2,5% von Prämieneinnahmen als IT-Kosten. Und da will man nicht höher gehen, die Kostenladung nicht erhöhen, was auch wettbewerbsschädlich ist und investiert dann nicht genug. Und das hängt damit zusammen, dass die Branche insgesamt in vielen Bereichen einfach zu alt ist, also in der Technik zu alt ist. Mhm. Und bisher den großen Sprung von der alten Technik in die neue Technik nur zögerlich gemacht hat. Jetzt kriegt das gerade Fahrt. Und wir hatten ja da zum Beispiel Signal Iduna da, Heike Burdack da, den ist Chief Information Officer, der vorher bei T-Systems war, der ist seit 2,5 Jahren bei der Signal Iduna. Und der Burdack hat eine sehr saubere Vorstellung von dem, was da sein muss und macht es auch zusammen mit seinen Kollegen. Und die Signal Iduna hatte vor 3-4 Jahren immer noch gesagt, wir können unsere alten Mainframe-Grundsysteme einfach erhalten und bauen da so eine Schicht drauf, eine Datenschicht, auf die der Kunde zugreifen kann und dann kann der Kunde eigentlich alles das machen, was er bei anderen Unternehmen auch kann und dann haben wir halt, dann irgendwie wird das abgeglichen dann mit dem Kernsystem. Das war die Haltung der Signal Iduna. Burdack sagt, in den nächsten 10 Jahren werden wir das alles rausreißen und neu bauen. So. Und er weiß, was er sich antut und ich fand den Mann sehr interessant in seinem Vortrag. Und er hat auch hat viel erzählt, was wirklich die realen Probleme dieser Branche angehen. Und was interessant war bei ihm, fand ich, er sagt, dass wenn man also die Kunden in die Ökosysteme reinbringen will, im Sinne von, dass sie sich auf den Versicherer verlassen können sollen, wenn es um Gesundheitsfragen geht und solche Dinge, seiner Ansicht nach ist es so, dass dafür die Vertreter eine Riesenrolle spielen, weil die das Vertrauen der Kunden haben. Und wer das nicht kann, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, der verliert in dem Geschäft, sagt er. Ich habe einen riesen Krankenversicherer, die Signal Iduna. Und interessant war, dass er halt meint, es geht über die Vertreter. Ich bin da nicht so sicher, aber es ist jedenfalls ein Ansatz, der nachdenkenswert ist.
Ja, definitiv. Also ich glaube, ich würde ihm da auch zustimmen, dass Vertrauen ein wichtiger Faktor ist, um Kunden zu erreichen und auch von der Plattform zu überzeugen. Aber ob jetzt Kunden das Vertrauen in Vertreterinnen und Vertreter haben, dass der größte Vertrauenskanal der Versicherer ist, ja, vielleicht.
Das ist wahrscheinlich auch der einzige, ne?
Ja, also, ja, ich habe auch gerade überlegt, was wäre die Alternative?
Die Schadenbearbeitung kann es ja nicht sein.
Ja, deswegen, ja. Gut, dann hat man auch wenig Alternative, das stimmt. Was wir festhalten können, ist, es passiert viel in der Versicherungsbranche, viel ist auch, was wir nicht sehen. Der Einsatz von KI ist wichtig, man muss aber auch Risiken im Blick behalten, ausmerzen und dann klappt das auch irgendwann. Die Frage ist halt nur, wann.
Eine Sache, die ich besonders spannend fand, war dieser Vortrag von Caruso, ein lustiger Name, das hat mit Car, User und sonst was zu tun und der Herr Christian Webel war da. Und Caruso ist deswegen eine ganz spannende Geschichte. Die haben eine Plattform gebaut, wo die Autohersteller Daten, die das Fahrzeug generiert, einspielen. Und da können sich dann zum Beispiel Versicherer bedienen und müssen dafür aber natürlich zahlen. Und die haben schon sehr große Konzerne als Kunden. Ich glaube, VW haben sie bisher nicht. Und also ein paar andere, Ford glaube ich auch nicht. Aber sonst haben sie sehr große Kunden. Und was auch bedeutet, dass zum Beispiel alle Lösungen der Versicherer mit irgendwelchen Dongles oder diesen kleinen Scheiben, die man in die Windschutzscheibe klebt oder sowas, über kurz oder lang obsolet werden, weil dann kannst du das vom Hersteller kaufen und hast viel genauere und viel mehr Daten, als du als Versicherer jemals mit deinem Dongle sammeln kannst.
Da gibt es ja auch irgendwie mannigfaltige Gadgets, die Versicherer verwenden, Blackbox-Sensoren, Aufkleber, Handy, alles Mögliche. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich wirklich auf eine Lösung hinauslaufen und das ist die, dass die Hersteller diese Daten einfach bereitstellen.
Und die Versicherer dafür zahlen müssen, genau.
Oh ja, schlimm. Wie war denn so die Stimmung vor Ort in München? Da war ja erstmals wieder mit Präsenz, aber auch digital möglich.
Ich glaube, wir waren so 50, 60 Leute vor Ort, dazu noch rund 20 digital, wenn ich die Zahlen richtig habe. Und ich fand das unheimlich spannend, weil die haben sich alle sehr gefreut, sich mal wiederzusehen. Viele hatten sich lange nicht gesehen. Und die Kollegen von SV-Veranstaltungen haben das auch toll gemacht. Das war in der Zentrale der Süddeutschen Zeitung in München, in einem sehr großen Veranstaltungsraum. Das fing nachmittags an um 5, ging dann im ersten Teil bis 7:30. Und dann wurde gegessen, und zwar aus einem Foodtruck auf dem Hof. Und man saß dann in einem Teil der Kantine oder auf dem Hof. Das Wetter hat gehalten, Gott sei Dank. Das Essen war sehr gut, die Stimmung war gut. Die haben da bis von 8 bis 11:30 gesessen und gequatscht und sich gefreut. Und es ging ihnen gut. Also das ganze Setting, dass du dich wieder triffst, dass du zusammen isst, dass du an einem Tisch sitzt, das hat eine unheimliche Wirkung gehabt, auch auf die Stimmung der Konferenz. Mhm. Und hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel relativ viele Fragen gestellt wurden.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich war ja digital, dann habe ich das digital angeschaut und ich hatte das Gefühl, dass die Rednerinnen und Redner ganz anders drauf waren, dadurch, dass sie Publikum vor sich hatten und ja, die haben, finde ich, ganz anders gesprochen und auch die Reaktionen mit eingebaut in ihre Vorträge. Und
ja, klar.
Von dem einen digitalen Thema noch kurz zum anderen. Unser neues Video- und Tonstudio, das soll ja bald stehen. Die ersten Sachen sind auch schon, oder die wichtigsten Sachen fast, sind ja schon aufgebaut. Kameras, Teppich, Vorhänge. Was fehlt denn noch?
Also ich glaube, die sind noch dabei, die Akustik dahin zu kriegen. Das ist dieser Spezialfußboden, die Vorhänge und sowas alles. Dann gibt es noch Verdunklungsrollos, die angebracht werden müssen, damit das Licht nicht gestört wird. Kameras sind alle da, Mikrofone haben wir auch. Mischpult, das alles ist vorhanden, jetzt wird es aufgebaut. Ja, und ab 1. August fängt ein neuer Kollege an, der sich mit sowas auch schon gut auskennt und der wird das auch im Wesentlichen fahren. Und wir werden hoffentlich unsere Podcasts künftig von dem Studio aus machen. Wir werden aber auch viele Sachen mit der Branche machen. Wir werden Manager einladen, mit uns dort Ton- oder Video-Interviews zu machen. Wir werden junge Menschen, alte Menschen, Kunden, Vertreter, wir werden alle möglichen Leute bitten, mit uns da zu reden und wollen sowohl das Mittel des Ton-Podcasts wie aber auch des Video-Podcasts oder des Video-Interviews sehr deutlich ausbauen.
Ja, und ich bin sehr gespannt, vor allem auf die Videoproduktion, weil da begeben wir uns ja doch auf völlig neues Terrain. Und vor allem bin ich gespannt, wie das die Interviewgäste so annehmen werden. Sie sagen ja, dass alle Bock drauf haben. Ich habe ja irgendwie ein bisschen die Befürchtung, dass die alle sehr eitel sind.
Ja, eben, deswegen haben sie ja Bock drauf.
Bräuchten wir wahrscheinlich dann auch noch Make-up-Artist
Das
oder
brauchen wir
so.
tatsächlich, irgendeine Form von, wir müssen da in dem Badezimmer da oben, müssen wir die wichtigsten Schminkutensilien bereitstellen. So ein Pinsel und sowas alles. Na, da in München jetzt zum Beispiel haben die Kolleginnen, die da die Veranstaltung organisiert haben, mich auch geschminkt jeden
Ah,
Tag.
immer schön
Weil
pudern.
sonst siehst du, wenn das so, wenn die Stirn so glänzt oder die Nase glänzt, sieht es halt einfach komisch aus.
Sie noch nicht. Aber Sie haben das doch gleich nicht.
Okay.
Ja, gut, ehe das jetzt hier zu sehr ausartet mit den Schmeicheleien, würde ich sagen, ich freue mich auf das Studio. Wann soll es stehen?
Also ich glaube, Ende Juli sind wir dann tatsächlich fertig. Wir wollten Ende Mai fertig sein, aber du kriegst ja nicht immer alles geliefert, das ist das Hauptproblem.
Aber es wird bald stehen. Ich freue mich drauf. Für heute beende ich diese Folge. Herr Fromme, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen. Alles Gute.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.